Guten Morgen. Ich habe auch noch Grüße zu bestellen. Ich war gestern in Gifhorn bei einer Freizeit vom Neuen Land. Und da sind auch Regina und alle Neuländer eigentlich versammelt das ganze Wochenende und haben dort eine schöne Zeit, gute Gemeinschaft, Austausch, gutes Essen. Und Regina und Daniela lassen euch ganz herzlich grüßen. Das wollte ich gerne noch weitergeben. Und bei dem Lied müssen wir noch einen Satz üben. Welcher war das wohl in dem Lied, den wir noch üben müssen? Bei dem Lied, was die Kinder gerade mit uns gesungen haben. Welcher Satz war das? Er hat gesagt. Genau, und das wollen wir auch tun. Wir wollen in Gottes Wort schauen, weil das ist das Wichtigste, was Gott sagt. Und wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und wir sind, diesmal habe ich auch den richtigen Text dabei. Letztes Mal war ich nicht ganz up to date, was den Text betraf, aber ich hoffe, wir konnten damit umgehen. Und wir sind noch in Kapitel 7 und ihr könnt das gerne aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 7. Nochmal kurz zur Erinnerung, was wir vor 2 Wochen betrachtet haben, in der ersten Hälfte meiner Predigt. Es geht um Stephanus, eine sehr bewegende Geschichte, denke ich. Er ist der erste Märtyrer, so könnte man auch dieses Kapitel überschreiben. Und ich habe so als Thema, wenn ich einen Text lese, versuche ich immer den Grundgedanken so ein bisschen herauszukristallisieren. Habe ich überschrieben, mit Stephanus bleibt seinem Herrn treu im Wort, im Evangelium, weil er verteidigt sich eigentlich in dieser Rede nicht, sondern er präsentiert nochmal das Evangelium, eigentlich der Grund, wofür er angeklagt worden ist und auch mit dem Tod rechnete. Er blieb treu im Wort und im Angesicht des Todes. Ich denke, dass in diesem Kapitel klar wird, dass Stephanus wusste, was auf ihn zukam und dass Gott ihn auch hingeführt hat und vorbereitet hat auf diesen Moment. Und das gilt es immer zu bedenken, gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, über seinen Tod. Das ist ja heute unser Text, den wir lesen wollen in Apostelgeschichte 7 und wir lesen dann ab Vers 54 bis zum Ende. Dann kommt schnell der Gedanke, ja, was ist mit mir? Wäre ich bereit, mein Leben treu, auch bis in den Tod sozusagen, zu opfern, wie auch immer. Und wichtig ist immer, dass Gott in dem Moment, wo er etwas von uns verlangt, auch die Kraft gibt, das zu tun. Und das ist immer wichtig, weil sonst würden wir wahrscheinlich hier heute alle sitzen und sagen, boah, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, ich bin gar nicht bereit dafür. Und das ist auch normal und richtig so. Ich denke, dass in dem Moment, wo Gott das von uns erwartet, er uns auch die Kraft gibt. Darauf können wir bauen und das sollte uns Mut geben. Und wir wollen jetzt zu Anfang den Text nochmal lesen. Apostelgeschichte 7, ich lese ab Vers 54. Das ist so, wo jetzt Stephanus seine Rede beendet hat. Er hat sie herausgefordert. Wir können uns daran erinnern, in Vers 51, er hat sie halsstarrig und unbeschnitten genannt. Sie widerstreben alle Zeit dem Geist Gottes und wir erinnern uns, wir wollen immer auch auf uns schauen, wo gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir dem Geist Gottes widerstreben, wo wir Dinge zurückhalten, wo Gott schon immer wieder uns auch anspricht, aber wir nicht bereit sind, das loszulassen. Das ist auch eine Botschaft gewesen an uns und an mich. Und somit endet er seine Rede und dann geht es weiter in Vers 54 bis 60. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Das ist unser Text. Sehr herausfordernd. Und ich möchte erstmal, bevor wir uns den Text näher anschauen, ein paar Beobachtungen machen. Wenn ihr so den Text lest, Einmal die Volksmenge, die Leute, die das Wort Gottes hörten. Es heißt hier über sie, sie hörten es, es schnitt ihnen ins Herz. Und wir wissen, dass das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Also es trennt Geist und Seele und Leib, Mark und Bein. Wir kennen das aus Hebräer 4, Vers 12. Das ist das Wort Gottes. Es hat immer Wirkung auf die eine oder die andere Art. Entweder es bewegt uns, unser Herz zu öffnen, zu verändern, dass Gott hineinkommen kann und unser Wesen, unser Denken verändern kann. Das ist die eine Seite. Aber es gibt auch die andere Seite, wo Menschen das Wort Gottes hören und komplett ablehnen, sogar aggressiv werden. Habt ihr das schon erlebt? Und da ist es immer wichtig zu wissen, sie lehnen nicht dich ab, sondern die Botschaft. Und hier heißt es, und ich finde das so krass hier in diesem, wenn man das mal so gegenüberstellt, einmal die Reaktion, die hier beschrieben wird mit knirschenden Zähnen und dann auch in Vers 57, sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Das war die Reaktion. Und auf der anderen Seite sehen wir Stephanus. Wie würdet ihr ihn beschreiben in der Situation? Stellt euch mal vor, ihr werdet in der Situation. Er wusste jetzt, es geht jetzt dem Ende entgegen. Er wird jetzt gesteinigt. Das war das Gesetz, was vollzogen wurde. Wie würdet ihr ihn beschreiben hier, wenn ihr das so lest? Ich finde, er war voll von Frieden. Ja? Er sah die Herrlichkeit Gottes inmitten dieser notvollen Situation. Ja? Das heißt ja auch am Ende, und er entschlief. Das ist so ein Begriff, der für Gläubige den Tod beschreibt. Ein Entschlafen. Und da ist nichts von Qual oder Leid oder das Ganze drumherum die Rede, sondern er war komplett ja, im Frieden mit Gott. Und das drückt er ja auch aus in dem, was er sagt und wie er dem entgegentritt. Das mal zum einen. Das zweite ist, was wichtig ist, der Tod ist nicht unser Freund. Was meine ich damit? Der Tod ist nicht das, was Gott geplant hatte ursprünglich. Es ist eine Konsequenz der Sünde, des Menschen. Dass der Mensch sich von Gott entfernt hat, abgelehnt hat, sein eigenes Ding drin wollte. Und damit kam der Tod in diese Welt. Er ist nicht unser Freund. Es ist nichts Glorreiches an dem Tod an sich. Gott möchte und hasst und mag überhaupt nicht den Tod des Sünders. Es war nicht der Plan. Der Mensch hat sich dafür entschieden. Und dass wir alle eines Tages sterben werden, ist Fakt. So, wir leben in einer Gesellschaft, die das versucht zu ignorieren. Man mag nicht darüber nachdenken, über den Tod. Das schiebt man vor sich her. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, leben wir jeden Tag damit, richtig? Oder weiß irgendjemand, wie lange er lebt? Niemand. Gott weiß es. Und er setzt den Zeitpunkt. Das gibt uns Trost. Aber der Tod, und das wird uns beschrieben in 1. Korinther 15, 26, da beschreibt Paulus das so. Da sagt er Folgendes, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Es wird einen Tag geben, wo der Tod keine Macht mehr haben wird. Und der Tod besiegt ist. Also er hat sowieso keine Macht mehr, das werden wir gleich sehen, weil Jesus diese Macht gebrochen hat am Kreuz. Aber hier geht es darum, dass der Tod als Institution, als ein Fakt nicht mehr geben wird. Es wird einen Tag geben, wo wir in Herrlichkeit sein werden. Da wird weder Tod, noch Leid, noch Tränen, noch Schmerz, noch Geschrei sein. Freut ihr euch auf diesen Tag? Ich hoffe. Ich freue mich drauf. Ja, und das strahlt eigentlich Stephanus aus, diese Hoffnung, diese Herrlichkeit, diese Zuversicht, die er hat im Angesicht des Todes. In Römer 6, 23 heißt, der Lohn der Sünde oder der Sünde soll, sagt Luther, glaube ich, ist der Tod. Ja? Gott möchte, dass wir leben. Er ist ein Gott des Lebens. Ewiges Leben. Gemeinschaft mit ihm. Das ist sein Plan gewesen von Anfang an. Der Mensch hat sich dagegen entschieden. Und so wollen wir in den Text mal hineinschauen kurz und ein paar Wahrheiten herausnehmen. Und ich möchte das so ein bisschen betonen, das ist natürlich eine einmalige Situation. Das war der erste Märtyrer. Es ist nicht so, dass wir alle das so durchleben werden wie Stephanus. Aber innerhalb dieses Ereignisses können wir Prinzipien, Wahrheiten herausnehmen, die auch für uns und jeden Gläubigen gilt. Und das betone ich. Wenn hier jemand heute sitzt, der das noch nicht hat, diese Hoffnung, dieses neue Leben in Christus, für den ist der Tod etwas Schreckliches. Etwas, was er fürchten sollte. Denn es gibt einen zu spät. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte hier, in diesem Ereignis. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Zähneknirschen. Schlag das mal in der Konkordanz nach. Das Knirschen mit den Zähnen. Das ist ja auch eine Redewendung geworden. Ne? Ich mache das zähneknirschend. Habt ihr das schon mal benutzt? Noch nicht. Ja. Ihr seid so geistlich. Den Begriff benutzen wir nicht. Aber der bezieht sich im Neuen Testament auf was? Es ist ein Sinnbild oder ein Begriff für die Hölle. Ja, ich gebe euch nochmal eine Texte, es gibt viele davon, wo wir das finden können. Das ist in Lukas zum Beispiel, 13,28. Ja, es wäre eine Textstelle, es gibt mehrere. Aber das Zähneknirschen ist immer in Beziehung zur Hölle verbunden. Ja. Und das ist ein Gottloser, der in diesem Zustand stirbt. Das wird furchtbar sein. Die Hölle ist kein schöner Ort. Es ist nicht, wo es warm ist und wo ich alle meine Freunde treffe und wir können Skat spielen. Das habe ich alle schon gehört. Ich möchte da sein, wo meine Freunde sind. Und das ist immer schön warm. So beschreibt die Bibel die Hölle nicht. Und Zähneknirschen ist einer der Begriffe, aber es gibt noch viele andere. Aber wir wollen uns damit beschäftigen, was können wir lernen aus diesem Text in Bezug auf den Tod eines Gläubigen? Was sind so Wahrheiten? Das Erste, was wir finden in unserem Text ist, da heißt es in Vers 55, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor. Und das ist für mich so ein bisschen, es ist ja bei ihm wie ein roter Faden. Das sollte eigentlich im Leben eines jeden Christen so sein, denn wir wissen, dass in Apostelgeschichte 6, als er erwählt wird, als einer der Diakone, wird er so beschrieben, Vers 5. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Es beschrieb so ein bisschen sein Wesen, seinen Charakter, seine Persönlichkeit, diese enge Beziehung, die er mit Gott hatte. Das ist das eine. Und wir werden nachher sehen, diese Abfolge von Wahrheiten, die wir uns gleich betrachten, sind auch ein Bild für das Leben. Es beschreibt auch das Leben, wie es gestaltet sein sollte als Christen, was durch den Tod hineinführt in die Herrlichkeit. Es ist also nicht nur heute eine Botschaft dafür, wie stirbt ein Christ sozusagen, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Und welche Wahrheiten dürfen wir da in Anspruch nehmen? Sondern es ist auch eine Anweisung für das Leben. Weil Stephanus lebte in dieser Beziehung mit Gott im Glauben und das half ihm auch hindurch durch den Tod, der auf ihn jetzt wartete. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch so ein bisschen sehen. Und ich sehe in diesem ersten Satz, er war voll Geistes, habe ich so beschrieben, Gott schenkt die Fülle seiner Kraft im Angesicht des Todes. Gott ist da und er schenkt uns das, was wir brauchen, auch im Angesicht des Todes. Welcher Vers fällt euch da ein? Fällt euch da irgendein Vers ein? Ein berühmter Psalm. Ich mache es mal ein bisschen einfacher. 23 Vers? Jetzt wird es schwierig. Jetzt müssen wir alle den ganzen Psalm rezitieren und dann gucken, wo es vorkommt. Da ist ein wichtiger, ich lese euch den vor, Psalm 23, nicht den ganzen, aber den Vers 6. Da heißt es folgendermaßen, 23,6, Vers 4, sorry, siehst du? Gut, dass ich auch nachgucke. Vers 4. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, wie geht's weiter? So fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir.
Das ist die Verheißung. Denn du bist bei mir.
Und das hat Stephanus erlebt. Ja, Gott ist da. Er gibt die Kraft in der Fülle. Und das ist das erste Schöne, was wir wissen dürfen in Bezug auf den Tod eines Gläubigen, ist, dass er da ist. Er geht mit uns. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, er bekommt einen Blick in den Himmel. Wenn wir zurückgehen zu unserem Text, das heißt, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Gott öffnete ihm den Himmel und er sah etwas von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Todes. Auch das eine herrliche Wahrheit. Ja, es spiegelt so ein bisschen wieder, diese Hoffnung, die wir haben, ja, ist nicht etwas, was vage ist, was vielleicht sein kann, so wie wir das Hoffnung heute das Wort benutzen, sondern Hoffnung in der Bibel ist eine Gewissheit. Es ist eine feste Zusage Gottes, worauf wir bauen können. Ja, die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Was er sagt, hält er. Und da fiel mir der Text ein aus 1. Johannes, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3. Möchte ich auch mal lesen. Und ich benutze mal gern die Bibel. Wenn ich predige, versuche ich viel Gottes Wort weiterzugeben. Wisst ihr warum? Weil das ist aus erster Hand. Was ich euch sage, ist immer zweiter Hand. Was viel wichtiger ist, ist, was Gott sagt. Und ich tue gut daran, möglichst dicht da zu bleiben. Und da lese ich Folgendes. In 1. Johannes 3, da heißt es folgendermaßen in Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, herrliches Wort. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und diesen Vorgeschmack, den bekommt Stephanus schon vorher. Er sieht den Himmel geöffnet und sieht Gott und Gottes Herrlichkeit und Jesus stehen zu Rechten. Ja. Und das ist auch eine Wahrheit, die wir in Anspruch nehmen dürfen, wenn es denn in die Ewigkeit geht. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Freut ihr euch darauf? Ja. Jesus zu sehen, seine Herrlichkeit. Und wir werden gestaltet in sein Bild. Das ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich schön. Das verbindet die Bibel mit dem Tod eines Gläubigen. Das Dritte, was wir finden, ist, er schenkt wahre Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Wir haben gelesen in Apostelgeschichte 7, Jesus, und was ist hier erstaunlich an dem Text? Die Bibelkenner wissen das alle. Das heißt hier, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und was sieht er noch? Und Jesus zur Rechten Gottes? Warum stehend? Könnt ihr mal nachschlagen in der Konkordanz? Wo immer Jesus zur Rechten Gottes ist, was tut er da meistens?
Sitzen.
Wieso? Stehen. Warum steht Jesus hier? Stephanus zu empfangen, das ist ein schönes Bild, ne? Ja. Wisst ihr, das Sitzen, wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzend ist, hat es immer die Verbindung mit dem Evangelium, mit dem vollbrachten Werk am Kreuz. Ja. Er hat es vollbracht und er setzte sich zur Rechten Gottes. Er hat den Auftrag erfüllt. Aber hier heißt es, er steht, weil er sein Kind sozusagen zu sich holen will. Und er wartet sozusagen auf ihn. Und jemand hat mal beschrieben, der Tod eines Gläubigen ist wie ein über eine Brücke gehen, auf Jesus zu, der auf der anderen Seite wartet. Ich finde das Bild schön. Ja, Jesus steht und heißt ihn herzlich willkommen. Johannes 14 haben wir alle im Kopf. Ja, ich gehe, und die Jünger waren traurig. Und er sagt, boah, seid nicht traurig. Ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich gehe, euch eine Wohnung zu bereiten, was werde ich dann tun? Ich werde euch zu mir holen. Was ist die schönste Wohnung, wenn wir da nicht ankommen? Oder wenn er uns nicht holt zu seiner Wohnung? Ja, Jesus hat eine Wohnung für dich und mich bereitet. Und er wird uns zu sich holen. Und wir werden Gemeinschaft haben mit ihm. Auf ewig. Wo kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird. Das ist die Hoffnung der Gläubigen. In Bezug auf die Ewigkeit, aber auch auf den Tod. Und das vierte, was er uns schenkt, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist, er schenkt Frieden im Angesicht des Todes. Wisst ihr, was ich denke? Wir haben ja meine Mutter beerdigt Ende März und ich habe sie die letzten Wochen und Monate auch begleitet, nicht nur ich, meine ganze Familie. Und ja, es war auf der einen Seite schrecklich zu sehen, wie ein Mensch so abbaut und dann gar nicht mehr an der Welt sozusagen teilnimmt und so. Und ich denke, in diesem Prozess des Sterbens ist es so wichtig zu wissen, ich habe Frieden mit Gott. Aber der Friede Gottes beinhaltet auch, dass ich die Dinge, die ja mein Leben geprägt haben oder Dinge, die auch schwer waren, dass ich die ja zu Gott gebracht habe und manches vielleicht auch bereinigen muss. Ich denke, das ist auch Teil des Prozesses. Und oft ist es so, dass Menschen, die ja dem Tod entgegengehen, ja Dinge plötzlich wach werden und groß werden oder schwierig werden, wo sie versagt haben, wo sie Menschen verletzt haben. Und wie schön ist es zu wissen als Christ, dass wir haben alle Fehler gemacht und wir machen noch Fehler, oder? Und zu wissen, dass ich diese Schuld oder auch die Fehler, die ich mache und die Sünde, die ich begehe, dass ich die jederzeit zu Gott bringen kann. Ja? Und ich glaube, das ist ein ständiger Prozess, in dem wir eigentlich leben. Ich glaube, dieser Friede, der ist damit gekoppelt, auch dass wir ständig lernen, auch immer wieder zum Kreuz zu laufen. Er hat dafür bezahlt. Und er möchte, dass wir das lernen, immer wieder zu ihm zu bringen. Wir sind nicht perfekt. Unsere Gemeinde ist nicht perfekt. Wir machen Fehler. Aber wichtig ist, dass wir immer wissen, wo wir hinlaufen können, richtig? Als Christen haben wir einen Ort, wo wir uns treffen können, wo wir hinlaufen können und Heilung finden, Vergebung finden. Das aufeinander zugehen wieder. Das ist so wichtig. Und gerade im Angesicht des Todes. Bei Stephanus sehen wir ein Herz voller Frieden. Ja, das drückt sich so in so vielen Bereichen aus. Und da heißt es hier in Vers 59, und sie steinigten den Stephanus, der betete während des Prozesses, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann, und da sind so viele Parallelen zum Tod des Herrn Jesus am Kreuz, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Bah, ist gewaltig, oder? Das kann Gott im Leben eines Menschen tun. Im Angesicht des Todes betet er für die, die ihn steinigen, dass die Sünde ihnen nicht angerechnet wird. Das ist bewundernswert. Und da habe ich noch einen Vers, der auch ganz gut passt, denke ich, in Johannes 16, auch ein bekannter Vers, wo es heißt, da geht es nicht direkt um den Tod, aber Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, dies habe ich zu euch geredet und da geht ja vieles vorweg in Bezug auf seinen Weggang, die Traurigkeit, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass sie lernen, im Weinstock zu bleiben und jünger sind, in der Nachfolge gehen, aber auch Widerstand kommen wird. All das hat er ihnen vorher erklärt. Und dann sagt er am Ende von Kapitel 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Denn sie waren unruhig. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und wir könnten sagen, ja, in der Welt ist Tod das Ziel für die meisten Menschen. Ewige Trennung von Gott, nicht nur physischer Tod. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Botschaft der Bibel. Er hat den Tod überwunden. Sünde, Hölle, Tod und Teufel ist besiegt am Kreuz. Und weil er gesiegt hat, dürfen wir mit ihm Sieger sein. Das ist die Botschaft der Bibel. Wisst ihr, und das gibt mir Hoffnung, Mut und Kraft. Und das ist eigentlich was, und ich möchte gleich mit zwei Textstellen enden, die das nochmal so richtig zusammenfassen. Aber bevor wir das tun, möchte ich nochmal zwei Gedanken sagen in Bezug auf den Stephanus. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, welch ein Verlust. Der hat doch gerade seinen Dienst erst begonnen, ein junger Mann. Ja, Philippus geht es weiter, war auch einer der Diakone. Und den benutzt Gott auf wunderbare Art und Weise und der bleibt am Leben. Warum Stephanus? Warum dieser Verlust? Ist das nicht schade? Ist das nicht traurig? Und etwas in dieser Geschichte zeigt uns, dass Gott größer ist und dass er immer einen Plan hat. Und auch wenn ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes in die Ewigkeit abgerufen wird, frühzeitig in unseren Augen, ja, Gott hat seinen eigenen Plan, verfolgt er immer einen weiteren Plan. Gott denkt größer als wir. Glaubt ihr das? Er denkt größer als wir. Er hat den Weitblick, wir haben nur immer das, was wir sehen, vor Augen. Denn in dieser Geschichte kommt zum ersten Mal ein Mann vor. Wer war das wohl? Der später ja, sehr wichtig sein wird im Werk des Herrn, in Bezug auf die Heiden. Wir haben gelesen, einen jungen Mann, die Kleider wurden niedergelegt zu den Füßen eines jungen Mannes der Saulus hieß. Er war dabei. Und in Kapitel 8, Vers 1 sagt Saulus, aber hatte seine Ermordung zugestimmt an jenem Tag. Und es erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Dieses Ereignis, glaube ich, hat Saulus irgendwo getroffen. Das hat er nicht gezeigt. Er hat seine Wut rausgelassen. Aber wenn ihr mal in Kapitel 22, wo er öfter mal sein Zeugnis auch in der Apostelgeschichte weitergibt, erwähnt er dieses Ereignis. Das hat ihn berührt. Dieser Tod dieses jungen Mannes. Denn er sagt in seinem Zeugnis, als er selber sich verantworten muss, in Kapitel 22, Vers 20, und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seine Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Ja, das hat ihn bewegt. Gott hat den Tod dieses Mannes benutzt, glaube ich, um einen kleinen Samenkorn in das Herz des Saulus, der dann später zum Paulus wurde, hineingelegt. Gott denkt größer. Ja, und Gott bereitet hier schon den nächsten Mitarbeiter vor. Und es hat jemand mal gesagt, wenn ein Mann Gottes, eine Frau Gottes stirbt, stirbt nichts von Gott. Er arbeitet weiter. Ja? Und er hat seinen Plan. Und für Stephanus war dieser Plan abgeschlossen. Er hat das Ziel erreicht. Wie Paulus es sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit. Den Lauf vollendet. Das bestimmt Gott, den Zeitpunkt. Und für Stephanus war der Lauf vollendet. Aber durch seinen Tod hat er wieder etwas Neues in Gang gebracht. Und das Zweite, was wir sehen in diesem sogenannten Verlust des Lebens dieses jungen Mannes, ist, dass das Evangelium von Jerusalem jetzt weiter wandert. Durch die Verfolgung, wohlgemerkt. Nicht unbedingt, ne, was sich wahrscheinlich die Jünger oder die Apostel und auch die Gläubigen in Jerusalem so geplant hatten. Aber durch dieses Ereignis, wir wissen ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, dass das Evangelium anfangen wird, die Kraft, die sie bekommen, anfangen wird in Jerusalem, dann Judäa, Samaria und bis an die Ende Erde. Und Gott benutzt dieses Ereignis, um das Evangelium durch die Verfolgung, die dann startet, das Evangelium nach Judäa, also in die größere Region, und Samaria zu bringen. Ist das nicht genial? Ich sehe so viele freudige Gesichter heute Morgen. Ja? Verfolgung, die Gott benutzt, damit das Evangelium weitergeht. Hättet ihr das so geplant? Wir hätten es lieber einfacher gehabt. Aber Gott hat seinen Plan. Und wir sehen, dass durch dieses Ereignis auch etwas Neues entsteht, etwas Neues in Bewegung gerät. Das heißt, Gott ist in Kontrolle, er macht keine Fehler, wir können ihm völlig vertrauen. Und so möchte ich jetzt noch zwei Textstellen, sehr bekannte Textstellen zum Abschluss lesen, die uns Hoffnung und Mut geben sollen. Der eine Text ist in Römer 8, auch ein bekannter Text, aber ich möchte ihn noch mal lesen und einfach, dass ihr gut zuhört und das so für euch auch ganz persönlich mitnehmt, in euer Herz wirken lasst, was Paulus dort sagt. In Römer 8, Vers 34 folgendes, sagt er folgendes. Wer will verurteilen? Ja? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Man schätzt zwischen 100 und 160.000 Menschen, Christen, geben jedes Jahr ihr Leben für Christus. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, ich weiß. Das ist hochaktuell. Und das Zweite, und dann geht es aber weiter hier. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, wir können das nicht, wir können nicht überwinden den Tod. Auch die Angst vor dem Tod nicht. Sondern, da heißt es hier, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Ist das gewaltig? Boah, das ist gewaltig. Vertraust du deinem Wort Gottes? Glaubst du, dass das, was hier steht, wahr ist? Ich hoffe, weil es Gott sagt. Und Gott lügt nicht. Er macht keine falschen Versprechungen, sondern das, was er sagt, hält er. Das ist der eine Text. Und der andere, der wird oft bei Beerdigungen gelesen. Kennen wir auch, 1. Korinther 15. Möchte ich auch nochmal lesen, weil das auch so schön umschreibt, was stattfindet in dem Moment des Todes und was es für uns Christen bedeutet. Da heißt es in 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 53 bis 58, da heißt es, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das heißt, das Gesetz offenbart die Sünde in unserem Leben und dass wir des Todes geweiht sind, ewigen Tod. Aber dann geht's weiter. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst. Und das ist die Frage, die ich euch heute stelle. Weißt du das? Weißt du das? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Ja, das hat also die Ewigkeit und die Bedeutung der Herrlichkeit und die Zukunft, die wir haben, bestimmt auch unser Leben hier und jetzt, wie du lebst. Das sollten wir nie vergessen. Und deswegen habe ich gesagt, ist das auch eine Anweisung fürs Leben. Weil wir diese Hoffnung haben und weil mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern eine herrliche Zukunft auf uns wartet, wollen wir hier und jetzt unser Leben dafür investieren, einmal, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, kennenlernen. Aber auch, dass wir unser Leben leben, sodass Gott sich daran freut. Wie immer das aussehen mag, in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich glaube, dass der Schlüssel in dem Christenleben oder im Leben eines Christen darin liegt, dass er sich an Gott erfreut. Dass er eine Liebe und eine Freude zu Jesus hat, die so sein Herz erfüllt, dass es ihn in Bewegung bringt. Nicht, weil ich das sage, schon gar nicht, oder weil es von uns gefordert wird, sondern weil Jesus uns liebt und weil er gute Gedanken über uns hat. Ich war ja gestern, damit schließe ich, bei dem Freizeit von Neuen Land und da war ein Michael Stahl. Hat jemand schon mal von Michael Stahl gehört? Der hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und es ist wirklich eine krasse Geschichte. Er hat auch Bücher geschrieben und so weiter. War Bodyguard und hat Mohammed Ali und dem Vatikan, da dem Papst Sicherheitsdienst gemacht und so weiter und so weiter. Aber seine Geschichte, seine Lebensgeschichte ist sowas von heftig. Also das wünscht man keinem, was der Mann durchlebt hat. Und er sagte, etwas, was er gelernt hat, ist, auch in seinem Christsein, ist, einfach ehrlich zu werden. Es ist viel einfacher, ehrlich zu werden, als sich immer zu verstecken oder anders sich darzustellen, als man wirklich ist. Das hat er ein Leben lang gemacht. Und als er Christ wurde, hat er gelernt, einfach ehrlich zu werden. Gott weiß sowieso alles. Und wenn ich Angst habe, dann kann ich das auch sagen. Ich muss mich nicht schämen dafür. Das war eine Botschaft, die er gebracht hat. Und ich denke, da haben wir viel zu lernen, dass wir lernen, als Christen auch ehrlich zu sein miteinander. Und nicht, wenn jemand mich fragt, muss ich nicht gleich da eine ganze Leidensgeschichte sagen. Aber so oft tun wir einfach etwas ab, wie geht's dir? Und dann sagen wir ja auch eigentlich ganz gut. Aber eigentlich geht es uns gar nicht gut. Kann das sein? Ja, das ist die eine. Und das andere ist, er hat zwei Lagerfeuer erwähnt. Wir saßen am Lagerfeuer gestern Abend noch, und so ein Kohlenfeuer. Und es gibt zwei Geschichten im Neuen Testament, wo das Kohlenfeuer eine sehr starke Bedeutung hatte. Die erste war, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Am Kohlenfeuer, ja, am Feuer, am Lagerfeuer. Ich kenne diesen Mann nicht. Nee, keine Ahnung, wer das ist. Und dann in Johannes 21 ist wieder ein Kohlenfeuer. Und Jesus und Petrus ist mit den Jüngern unten im See Genezareth am Fischen und dann sehen sie Jesus am Ufer mit einem Frühstück bereit. Und sie sehen, oh, es ist Jesus. Und Petrus, der springt aus dem Boot, zieht sich aus und springt, er zieht sich an, glaube ich sogar, und springt dann ins Wasser und schwimmt dann an Land, weil er unbedingt zu Jesus will. Und wisst ihr, was er, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat, welche Frage Jesus ihm gestellt hat? In Johannes 21, Abvers 15. Er hat nicht gesagt, was bist du für ein Döspaddel? Kennt ihr den Begriff, Döspaddel? Okay, vielleicht eine Erfindung von mir, ich weiß es nicht. Weil ich jemand anders erfunden. Aber egal. Ne? Er macht ihm keine Vorwürfe. Sondern er fragt ihn nur dreimal das Gleiche. Welche Frage war das wohl? Hast du mich lieb? Das ist alles, was er ihn gefragt hat. Um ihn wieder herzustellen, fragt er ihn nur diese Frage. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, wie konntest du mich verleugnen? Sondern er fragt ihn einfach, hast du mich lieb? Und das hat die Beziehung wiederhergestellt. Ja, und er wurde zu einem wichtigen Mann im Reich Gottes, im Bau der Gemeinde Gottes. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wichtig ist. Ja? Und die Frage stellt sich immer wieder an uns, auch in deinem Leben, hast du mich lieb? Das ist, was Jesus dich fragt. Und somit möchte ich diese Botschaft beenden und lass uns nochmal beten. Und dann werden wir zwei Lieder singen, das soll ich ansagen. Die wollen wir dann stehen singen. Und dann gehen wir zum Abendmahl. Lass uns aber nochmal beten. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr. Es ist so herausfordernd und wir stehen alle in deinem Licht. Du kennst unser Herz, du weißt, was uns bewegt und wo wir Schwierigkeiten haben und wo wir auch oft ja nicht gerade gehen oder auch unehrlich sind voreinander. Hilf uns, Herr, dass wir transparent werden, dass wir authentisch werden auch als Christen, als Gemeinde. Dass wir auch lernen, auch mit den Fehlern des anderen umzugehen, so dass wir alle daraus wachsen können. Und dass wir immer wieder auch diese Frage an uns heranlassen, hast du mich lieb? Denn das ist die alles entscheidende Frage auch in Bezug auf unser Leben, wie wir unser Leben gestalten. Dass diese Liebe unser Herz immer mehr erfüllt und auch bewegt. Auch füreinander, aber auch für die Welt, für das, was um uns herum ist. Herr, schenke du dazu immer wieder Gnade. Wir danken dir für das Leben von Stephanos und wie er bereit war, sein Leben für dich zu geben. Und was du auch durch ihn bewirkt hast, Herr, auch im Tod. Wir preisen dich dafür, dass du ein großer Gott bist. In Jesu Namen. Amen.